Dieser Podcast wird unterstützt von Lufthansa Group.
Ich bin Antonia Arbeiter-Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
Also ich und meine Kollegen, wir haben Angst um den Arbeitsplatz und Angst lähmt, ist kein guter Berater. Und natürlich ist man, nachdem der Vorstand die Tarifverträge gekündigt hat, sehr demotiviert.
Der Vorstand soll seine Arbeit vernünftig machen, sind irgendwann falsch abgebogen. Und die Kolleginnen und Kollegen vor Ort können das nicht nachvollziehen.
Deutsche VW-Beschäftigte sind hörbar sauer. Der Konzern steckt in der Krise. Es könnten sogar Werke in Deutschland zusperren müssen. Der Grund? In der für unser Nachbarland so wichtigen Autoindustrie läuft es gar nicht gut. Was die Konkurrenz in China damit zu tun hat und welche Folgen das für Österreich haben könnte, darum geht's heute. Regina Bruckner, du bist stellvertretende Leiterin des Standard-Wirtschaftsressorts. Bevor wir gleich reinstarten, hilf uns mal, wie wichtig sind VW bzw. generell die deutsche Autoindustrie eigentlich für unsere Nachbarn?
Also ich glaube, man kann sich gleich einmal auf VW beschränken, weil VW ist ein Koloss. Und wenn man Umsatz- und Beschäftigtenzahlen hernimmt, dann ist es Deutschlands größter Industriekonzern überhaupt. Also VW ist sehr, sehr, sehr wichtig. Alleine die Beschäftigtenzahlen in Deutschland, da reden wir von 120.000 Menschen und weltweit sind es inklusive der Töchter überhaupt einige Hunderttausend. Und die Autoindustrie ist einer der wichtigsten Industriezweige in Deutschland. Das heißt, auch wichtig für andere Betriebe, weil geht's VW schlecht, dann spüren das zum Beispiel auch die Zulieferer. Und das strahlt bis nach Österreich aus, weil ja auch wir viele Zulieferer haben, die nach Deutschland und speziell auch direkt an VW liefern. Und an so einem großen Konzern hängen dann Großbetriebe wie die Voest in Österreich, genauso wie in der Region spezialisierte Autozulieferer oder der Bäcker in der Region. Und das sind wirklich einfach Jobs, speziell in der Automobilindustrie, recht gut bezahlt. Und das ist natürlich auch ein Thema derzeit bei den Verhandlungen. Da steht schon wirklich einiges am Spiel.
Auf die Auswirkungen für Österreich kommen wir dann noch zu sprechen. Schauen wir uns jetzt aber die Wurzel dieses Problems an. Nikolas Dvorak, du bist Redakteur im Standard-Wirtschaftsressort. Was ist jetzt los bei VW?
Ja, aktuell wird im Endeffekt der Haustarif von VW verhandelt. Das heißt, es geht um die Löhne und Gehälter. Üblicherweise würde das erst später passieren, wurde jetzt aber vorgezogen, weil das VW-Management den Sparkurs verschärft hat. Das heißt, es stehen jetzt erstmals wirklich Werksschließungen im Raum. Das wäre ein Novum in der Geschichte von VW. Und zudem wurde die traditionsreiche Beschäftigungssicherung aufgekündigt. Das heißt, zum ersten Mal seit 30 Jahren wird es bald wieder möglich sein, betriebsbedingte Kündigungen auszusprechen. Und wenn Werke geschlossen werden, könnten theoretisch Tausende von Jobs wegfallen.
3 von 10 Werken könnte es da treffen, hört man. Aber Regina, warum schwächelt der deutsche Autoriese eigentlich so?
Naja, erstens einmal, er schreibt noch Gewinn und darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Aber es gibt natürlich eine Menge an Gründen. Und einer, den haben wir vielleicht schon vergessen, aber den möchte ich wieder in Erinnerung rufen. Das ist der Dieselskandal und der hat VW wirklich, wirklich viel Geld gekostet, dass man besser in die Transformation hätte investieren können. Und sicher war das auch mit ein Grund für diesen konzertierten Umstieg auf EU-Ebene, der ja bedeutet Ausstieg aus dem Verbrenner, Umstieg auf E-Autos. Und da hat ja nicht nur VW, aber auch VW das grundsätzliche Problem mit diesem Umstieg, weil die Menschen kaufen wieder mehr Verbrenner. Da gibt es viele Gründe. Die E-Autos sind immer noch teurer. Sie erfordern mehr Planung. Es fehlen noch kleine und leistbare Modelle. Infrastruktur ist noch nicht vergleichbar mit der Verbrenner. Und mit den Verbrennern verdienen aber die Autobauer noch viel Geld. Also E-Autos, da muss man noch investieren, die haben weniger Teile, da wird noch nichts verdient. Also einerseits müssen die Hersteller in diese E-Mobilität investieren und die Verkäufe ankurbeln, sie verdienen aber noch nichts damit. Und dann gibt es gleich noch einen weiteren Grund, warum sie trotzdem auf die E-Autos setzen müssen, weil es gibt auf EU-Ebene sogenannte Flottengrenzwerte. Also man will mehr klimafreundliche Mobilität erreichen. Und dafür brauchen die Autobauer eben diese E-Autos, die grundsätzlich klimafreundlicher sind. Also es ist eine Zwickmühle und da landen wir bei einem ganz wichtigen Punkt, der jetzt so sehr zum Tragen kommt, das ist die Profitabilität. Also wie viel investiert ein Unternehmen, wie viel macht es Umsatz, aber vor allem auch, wie viel macht es im Verhältnis dazu Gewinn? Und da steht VW einfach nicht sehr gut da. Der Markenchef hat gerade gesagt, einzelne deutsche Werke sind doppelt so teuer wie der Wettbewerb und Autobauer stehen im Wettbewerb. Also sie haben eine schlechte, die Kennzahl nennt man Umsatzrendite und müssen sich da verbessern.
Ist das jetzt ein hauseigenes Problem bei VW oder gibt es ähnliche Dynamiken auch bei anderen Autobauern zu beobachten?
Also die Probleme bei VW sind schon sehr speziell. Wir haben jetzt gerade gehört von diesen Tarifverträgen und von diesem Kündigungsschutz über Jahre und Fabriken werden nicht gesperrt, obwohl sie nicht profitabel sind und eigentlich nicht mehr wirtschaftlich. Aber es schwächelt schon die ganze Branche in Europa. Also die Leute kaufen grundsätzlich weniger Autos. Im September sind zum Beispiel die Pkw-Neuzulassungen wieder um 6,1% gesunken. Und das ist auf großen Märkten wie Frankreich, Italien, Deutschland. Es werden seit Jahren einfach immer ein bisschen weniger Autos gekauft. Das spüren auch andere, wie zum Beispiel so Vorzeigeunternehmen wie Mercedes-Benz oder Porsche, die ja immer super gute Zahlen gehabt haben, aber die leiden jetzt auch schon mehrere Quartale, auch unter dem Absatzschwund in China, ein sehr wichtiger Markt, übrigens auch für VW. Und vor allem, man rechnet jetzt auch nicht mit rascher Besserung. Also früher waren die deutschen Premium-Marken einfach führend in China. Also schaut nicht so gut aus.
Wussten Sie, dass Sie mit jeder Geschäftsreise Geld sparen können? Mit dem kostenlosen Partner Plus Benefit Programm der Lufthansa Group sammelt Ihr Unternehmen wertvolle Punkte bei jedem Flug weltweit. Tauschen Sie diese gegen Freiflüge, Upgrades oder andere exklusive Prämien ein. Melden Sie sich jetzt bei partnerplusbenefit.com an und sichern Sie sich Ihre Chance auf den Gewinn eines 300-Euro Fluggutscheins von Austrian Airlines.
Nicolas, woran liegt es, dass das Geschäft in China so schlecht läuft? Also hat der chinesische Markt einfach aufgeholt oder hat VW, haben europäische Autobauer da Fehler gemacht?
Ja, die Probleme starten eigentlich schon im größeren Rahmen, weil Chinas Volkswirtschaft seit geraumer Zeit unter Druck steht. Das heißt, vor allem die Krise der Immobilienkonzerne setzt der wirtschaftlichen Entwicklung zu und von dem rasanten Wachstum der letzten Jahrzehnte ist aktuell wenig übrig. Und das hängt jetzt mit dem Automobilmarkt so zusammen, dass chinesische Haushalte sehr viel Geld in Immobilien gebunden haben, weil in diesen Boomjahren war das relativ ertragsreich und nun sind die Konsumausgaben entsprechend schwach. Das heißt, es gibt jetzt auch am Automobilmarkt, der lange Zeit über stark gewachsen ist, kaum noch ein Wachstum. Es waren jetzt zuletzt 1,5%, ist für so einen großen Markt nicht besonders viel. Und besonders rückgängig sind die Absatzzahlen, die Verkäufe im Endeffekt bei Verbrennern. Und das tut dem VW-Konzern natürlich besonders weh, weil immer noch 9 von 10 verkauften Autos in China mit Benzin oder Diesel betrieben sind. Gewachsen ist hingegen die Nachfrage nach Elektroautos und Hybridfahrzeugen. Dort sind es aber vor allem die chinesischen Hersteller wie BYD, die im Endeffekt jetzt die marktbeherrschenden Unternehmen sind. Also da hat VW einfach den Rang als Vorzeigeunternehmen sozusagen abgeben müssen. Liegt er deutlich dahinter, jetzt hinter BYD mittlerweile. Und ja, im Endeffekt ist es von dieser Strategie, dass man in China eines der führenden Unternehmen in der nachhaltigen Mobilität werden wollte, relativ wenig übrig geblieben tatsächlich. Und man versucht jetzt eigentlich nur noch profitabel zu wirtschaften mit dem, was eben da ist.
In Deutschland ist natürlich auch die Politik sehr interessiert daran, wie es VW geht. VW ist einerseits teilweise ein staatliches Unternehmen, aber eben, wie ihr schon gesagt habt, auch einfach für die deutsche Wirtschaft extrem wichtig. Nun hat die EU Anfang Oktober Strafzölle gegen chinesische E-Autos beschlossen. Wäre das nicht ein Grund zum Freuen für die deutsche Politik bzw. für VW?
Ja, könnte man meinen, aber tatsächlich wird sicherlich keine Sektflasche geöffnet in Deutschland dafür, weil man hat sich auch schon bei der Abstimmung für diese Verordnung dagegen gestellt, also die Bundesregierung, die deutsche. Aber im Endeffekt ist die Handelspolitik einfach stärker von der EU-Kommission geprägt und zudem haben sich auch Autonationen wie Italien und Frankreich dafür positioniert im Endeffekt. Das heißt, Deutschland wurde einfach überstimmt. Und der Grund, warum Deutschland dagegen ist, liegt im Endeffekt darin, dass sie Sorge vor Gegenschlägen Chinas haben. Mm. Das heißt, im Endeffekt 70% der Arbeitsplätze der deutschen Automobilindustrie hängen am Export und diskutiert wird jetzt beispielsweise in China über Zollaufschläge auf Einfuhren von Verbrennerfahrzeugen mit großen Motoren als Gegenmaßnahme beispielsweise. Und das trifft die deutschen Autobauer natürlich stark, eben weil sie noch sehr viele Verbrenner verkaufen.
Also da droht ein regelrechter Handelskrieg am Automarkt. Wie fatal könnten denn die Folgen von so einer Handelskrise für Deutschland werden?
Naja, vorteilhaft ist ein Handelskrieg für keinen der Beteiligten, vor allem für Deutschland nicht. Aber auch China selbst ist da natürlich unter Druck. Die deutsche Autoindustrie fürchtet deswegen so stark diesen Handelskrieg im Endeffekt in ihrer Branche auch, weil sie ohnehin unter Druck steht, haben wir schon gehört. Also die Absätze gehen zurück, die Umsätze gehen zurück, die Profitabilität ist ausbaubar und entsprechend steht der Markt unter Druck und das könnte nochmal ein weiterer Faktor sein, der darauf einwirkt. Möglich ist aber auch, dass China theoretisch dann andere Gegenmaßnahmen setzt, die mit der Automobilindustrie relativ wenig zu tun haben. Das heißt beispielsweise Einfuhrzölle auf Weinbrand oder Milchprodukte waren da im Gespräch. Das würde jetzt in Deutschland weniger treffen als Frankreich beispielsweise.
Der arme Cognac.
Richtig, ja. Aber insgesamt ist natürlich jetzt nicht davon auszugehen, dass China breite Gegenmaßnahmen ergreift tatsächlich, weil man sich damit auch selbst sehr stark schaden würde, einfach weil die wirtschaftlichen Verflechtungen doch sehr eng sind. Ohne Gegenmaßnahme wird man aber auch nicht auskommen, weil man Stärke signalisieren muss, auch aus geopolitischer Sicht. Und entsprechend wird es auch für China damit eine gewisse Gratwanderung.
Klingt alles ziemlich tückisch. Regina, machen wir es noch komplizierter. Man sagt ja gern, wenn die deutsche Wirtschaft hustet, dann hat Österreich einen Schnupfen. Das soll heißen, wir hängen wirtschaftlich wirklich extrem an unserem Nachbarland. Wie sehr trifft es denn auf die Autoindustrie zu? Du hast schon angesprochen, dass es da Zulieferbetriebe gibt, aber wie fatal könnten die Auswirkungen werden?
Naja, ich würde sagen, wir haben jetzt keinen Schnupfen, sondern auch einen Husten, weil unsere Wirtschaft lahmt ja auch schon ganz schön lange jetzt. Aber ja, es wird Auswirkungen haben, weil, wie wir schon gesagt haben, viele österreichische Unternehmen liefern nach Deutschland. Das sind jetzt gar nicht nur Maschinenbauer oder eine Föst oder Zulieferer wie Polytech, die natürlich auch, sondern auch, keine Ahnung, Lebensmittelproduzenten. Und wenn in Deutschland die Wirtschaft schwächelt, dann konsumieren die Menschen weniger und das trifft uns auch natürlich. Aber um in die Autobranche zurückzukehren, derzeit schwächelt ja vor allem die Industrie bei uns und bei den Nachbarn. Und bei uns arbeiten in der Autobranche, also das betrifft jetzt nicht nur die direkten Zulieferer, manche beliefern ja auch die Airline-Industrie, aber so im Großen und Ganzen arbeiten da immerhin rund 200.000 Menschen. Und weit über die Hälfte der Unternehmen liefern nach Deutschland. Also wir sind eine kleine exportorientierte Volkswirtschaft. Was sich da international und in Deutschland am Automarkt tut, das betrifft uns ziemlich unmittelbar. Und man merkt ja auch schon, da werden zum Teil auch Arbeitsplätze abgebaut, zum Beispiel bei Magna in Graz. Das war da zwar einerseits auch ein pleitegegangener E-Autobauer dafür zuständig, aber man merkt das durchaus schon in der Branche. Und die Betriebe, also unsere in Österreich, unsere Zulieferer stehen einfach unglaublich unter Druck, weil ja die Kosten, wie wir wissen, in allen Bereichen gestiegen sind für Materialien, für die Energie, die Personalkosten. Und die können sie aber nicht weitergeben. Also wenn VW spart, dann sind die noch härter beim Verhandeln. Das ist natürlich auch ein Problem. Jetzt betont die österreichische Autoindustrie schon die längste Zeit. Die ist ja durchaus auch im Bereich E-Mobilität zugange. Aber sie betonen, dass diese Transformation einfach viel zu schnell geht, sagen sie. Und vielleicht haben sie da auch recht. Man wird da sicher noch weitere Auswirkungen sehen.
Diese indirekten Folgen, die einfach auch mit einem generellen Wohlstandsabschwung in Deutschland einhergehen könnten, könnte das zum Beispiel auch die Tourismusbranche in Österreich schon recht bald treffen. Denken wir daran, dass doch die meisten Winterurlauberinnen und Urlauber aus Deutschland zu uns kommen.
Ja, es kommen wirklich viele zu uns, aber da würde ich mich jetzt noch nicht allzu sehr fürchten, weil das Erstaunliche ist ja, dass obwohl die deutsche Wirtschaft wirklich schwächelt, ist der Arbeitsmarkt noch immer recht stabil und das hat natürlich mit den viel diskutierten demografischen Entwicklungen zu tun. Also viele Menschen gehen in Pension und weniger Jüngere kommen nach. Also die Arbeitslosigkeit ist noch nicht unglaublich gestiegen. Andererseits ist es natürlich auch so, diejenigen, die sich den Skiurlaub in Österreich leisten können und wollen, die werden das wahrscheinlich weiterhin tun, weil die zählen meistens auch nicht zu den finanziell schwächeren Haushalten. Und den Urlaub, wie wir alle wissen, wollen sich die meisten Menschen ja gönnen, solange es irgendwie geht.
Insgesamt, hast du vorher schon angesprochen, macht VW ja auch immer noch Gewinne, muss man sagen. Will man jetzt ernsthaft erstmals Werke in Deutschland schließen oder ist das vielleicht auch eher eine Drohkulisse, mit der man jetzt in die von Nikolas schon angesprochenen Verhandlungen gehen will?
Ja, dass wirklich Werke geschlossen werden, ist noch nicht fix. Es ist jetzt mal im Raum, weil klar ist, dass rund 4 Milliarden Euro eingespart werden müssen, also bis Ende 2026 sogar 10 Milliarden. Und da ist es durchaus denkbar, dass die Werkschließungen auch als Druckmittel fungieren in gewisser Weise, um beispielsweise Lohnkürzungen oder Nulllohnrunden durchzusetzen, was im Endeffekt eigentlich der Tradition ja abweicht davon im Endeffekt. Weil bislang war es so, dass die VW-Beschäftigten eigentlich immer überdurchschnittlich verdient haben, auch im Vergleich zu der restlichen Industrie, zu den restlichen Bereichen sozusagen, die da mit dabei sind. Das wird heuer wahrscheinlich dann nicht mehr so umsetzbar sein. Interessant ist zum Beispiel, dass allein durch geringere Gehälter circa 2 Milliarden Euro, also rund die Hälfte, eingespart werden könnte, sofern das wirklich 10% Minus für alle bedeuten würde. Dass das die Gewerkschaft, der Betriebsrat akzeptieren, ist natürlich eine andere Sache, aber theoretisch, rein rechnerisch, wäre es auch eine Möglichkeit anstelle einer Schließung von Werken. Populäre Maßnahmen wird es aber heuer jedenfalls keine geben. Also dafür ist die Situation einfach zu schlecht und da sind sich auch beide Verhandlungspartner einig, dass es Sparmaßnahmen braucht.
Aber gibt es denn sowas wie einen Silberstreif am Horizont?
Nikolas und ich, wir haben drüber nachgedacht. Ich fange vielleicht mit der Hoffnung an. Also es ist wirklich schwer zu sagen. VW ist mittlerweile 90 Jahre alt und es ist nicht die erste große Krise für den Konzern. Also man kann wirklich nur hoffen, dass es gelingt, das Ruder herumzureißen und dass VW kein Nokia-Schicksal erleidet. Weil das hat man ja wirklich eindrücklich erlebt, dass auch Riesen untergehen können, wenn sie die Zeichen der Zeit nicht erkennen.
Du würdest also auf die Selbstheilungskräfte eines so alten Konzerns hoffen. Nikolas, du bist ja nicht so optimistisch.
Ich sehe es im Grunde genommen relativ ähnlich, weil es gab immer wieder mal Krisen auch im VW-Konzern über diese 90 Jahre, zum Teil auch sehr schwerwiegende und man ist irgendwie dann immer wieder mal durchgekommen. Jetzt die Transformation zur Elektromobilität ist natürlich eine sehr große Nummer und eine große Umwälzung und es kommen einfach mehrere Krisen aufeinander dazu. Also auch der Dieselskandal hat noch nicht ausgesorgt sozusagen oder noch nicht aufgehört zu wirken. Aber die benötigte Sparsumme, war auch vorhin das Rechenbeispiel, ist theoretisch möglich, zwar mit großen Einschnitten, aber es wäre möglich. Und das ist manchmal in Zeiten großer Umbrüche wahrscheinlich auch in gewisser Weise unumgänglich. Und wenn man dann unprofitable Standorte überdenkt, die Löhne sozusagen überdenkt oder anderweitig es schafft, sozusagen die Kosten zu reduzieren, dann sind die Grundbedingungen ja prinzipiell da. Also das Know-how wäre da, die Finanzmittel prinzipiell ja auch. Und dass es funktionieren kann, zeigen ja auch die Beispiele wie Skoda. Dort gab es im Endeffekt wieder Zuwächse auch bei dieser Tochter von VW. Also es gibt die Beispiele, wie es funktionieren kann, aber es ist natürlich eine große Aufgabe.
Und ein gesteigerter Transformationswille ist ja im Sinne der Klimawende bei Autoherstellern vielleicht doch auch nichts Schlechtes, wenn es in diese Richtung geht. Vielen Dank auf jeden Fall, Regina Bruckner und Nikolas Dvorak, für diese Einschätzungen.
Gern.
Danke auch.
Danke Ihnen schon mal fürs Zuhören und bleiben Sie jetzt aber noch dran. In der Meldungsübersicht geht es gleich unter anderem um einen Unfall in Wien mit 4 U-Bahn-Surfern. Falls Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hinterlassen Sie uns doch eine gute Bewertung, wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Und falls Sie die Standard-Podcasts schon immer mal live erleben wollten, dann haben Sie die Möglichkeit dazu auf der Buch Wien. Alle Infos dazu finden Sie in den Shownotes.
Wussten Sie, dass Sie mit jeder Geschäftsreise Geld sparen können? Mit dem kostenlosen Partner Plus Benefit Programm der Lufthansa Group sammelt Ihr Unternehmen wertvolle Punkte bei jedem Flug weltweit. Tauschen Sie diese gegen Freiflüge, Upgrades oder andere exklusive Prämien ein. Melden Sie sich jetzt bei partnerplusbenefit.com an und sichern Sie sich Ihre Chance auf den Gewinn eines 300-Euro Fluggutscheins von Austrian Airlines.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, rund um die Großfahndung nach jenem Verdächtigen, der am Montag zwei Männer im Müllviertel erschossen haben soll, läuft derzeit ein Großeinsatz. Im Bezirk Oberpullendorf im Burgenland gehen Einsatzkräfte einem Hinweis aus der Bevölkerung nach. Mehr ist derzeit noch nicht bekannt. Auf der Standard.at finden Sie alles Weitere zu den Entwicklungen in diesem Fall. Und die Hintergründe und was bisher bekannt ist, haben wir auch in einer Folge zusammengefasst. Die finden Sie in den Shownotes. Zweitens, im Osten Spaniens sorgt eine Regenkatastrophe für Zerstörung. Flüsse traten über die Ufer, Straßen verwandelten sich in reißende Bäche, ganze Dörfer wurden überschwemmt. Mittwochmittag sprachen die Behörden in Valencia von mindestens 62 Todesopfern. Die Rettungskräfte, darunter die Notfalleinheit der spanischen Armee, rechnen in den kommenden Stunden noch weitere Tote zu finden. Derzeit werden in vielen Dörfern und Städten noch Menschen vermisst. Die Regenfront zieht unterdessen weiter, allerdings ist sie in der Gefahrenstufe heruntergestuft worden. Und drittens, bei der Wiener U4-Station Schönbrunn ist es am Dienstag zu einem Unfall mit vier U-Bahn-Surfern gekommen. Die jungen Männer, zwei Tschechen und zwei Österreicher, waren illegal auf dem Dach einer Garnitur aus Richtung Hütteldorf mitgefahren. Die beiden Tschechen schlugen bei der Einfahrt in die Station Schönbrunn bei der Fußgängerbrücke an und haben sich dabei lebensgefährlich verletzt. Ein 18-Jähriger schwebt noch immer in Lebensgefahr. Auch ein 17-Jähriger ist noch in kritischem Zustand, ein 16-Jähriger kam mit leichten Blessuren davon, ein 13-Jähriger blieb unverletzt. Der genaue Unfallhergang muss noch ermittelt werden. Die Polizei bittet jedenfalls darum, solche Aktionen unbedingt zu unterlassen und auch Aufnahmen von dem Vorfall nicht in sozialen Medien zu verbreiten. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf derstandard.at. Und falls Ihnen dieser Podcast gefällt, dann hilft es uns übrigens sehr, wenn Sie den Standard abonnieren. Falls Sie Feedback für uns haben, immer gern an podcast@derstandard.at. Ich bin Antonia Arbeiter-Raut. Danke fürs Zuhören, Baba, und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören. Nutzen Sie jetzt die Gelegenheit, mit Partner Plus Benefit, dem Bonusprogramm der Lufthansa Group, die Reisekosten Ihres Unternehmens zu reduzieren. Kostenlos anmelden, Punkte sammeln und attraktive Prämien genießen. Melden Sie sich noch heute bei partnerplusbenefit.com an und sichern Sie sich Ihre Chance auf den Gewinn eines 300-Euro-Fluggutscheins von Austrian Airlines.